Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ist das die Zeit, den Tod besiegt? H.P. Lovecraft. Hier ist das DLG Radio, der Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von DLG Radio. Hier ist Laura und mit mir habe ich hier drei besondere Gäste. Ihr seid ja schon bekannt von den Artikeln im Lovecrafter Online, aber für alle, die euch noch nicht, die diese Artikel noch nicht gelesen haben, könntet ihr euch noch mal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Jenny Seewald. Ich spreche in der Live-Horrorlesung Abseits alter Wege Helena und Elif und habe die Regie gemacht dazu.
Ich bin Magnus Ries und ich bin der Autor und auch Erzähler in der Story.
Mein Name ist Konrad Mahnkopp. Ich spreche Jonas, einen Förster und den Onkel von Helena. Und ich mache die Live-Musik bei dem Hörspiel.
Genau, es geht hier also um Abseits alter Wege, einem Lovecraftschen Live-Hörspiel, das in Frankfurt im Galli-Theater aufgeführt wird. Und darüber haben wir auch schon ein paar Artikel in unserem Online-Magazin Lovecrafter Online veröffentlicht, wie geneigte Leser vielleicht wissen. Genau, aber für die, die es jetzt nicht gelesen haben, worum handelt es sich hier eigentlich?
Ja, es handelt sich um ein Hörspiel und die Ursprungsidee war tatsächlich, das basierend auf einem Lovecraft-Stück zu machen, auf einem Lovecraft-Buch. Wir haben dann aber recht schnell festgestellt, das ist gar nicht so trivial, weil die meisten Geschichten in der Ich-Perspektive erzählt werden. Es gibt wenig Dialoge. Das wäre dann für uns drei auf der Bühne relativ langweilig gewesen. Deswegen gab es am Ende eine komplett neue Geschichte, aber schon mit dem Ziel, es so zu schreiben, als wäre es tatsächlich eine Lovecraft-Geschichte, die nur eben in der heutigen Zeit spielt und auch nicht in den USA, sondern in Deutschland.
Ja, und ihr führt das ja im Galli-Theater auf. Könnt ihr vielleicht auch etwas über das Galli-Theater erzählen? In dem Interview kam raus, ihr seid ja alle irgendwie so festes Inventar dort.
Ja, also das Galli-Theater ist ein Franchise-Unternehmen. Also unser Autor kommt davon, also Johannes Galli, das ist auch der Namensgeber. Normalerweise wird im Galli-Theater also die ganzen Stücke aufgeführt von Johannes Galli, also ganz, ganz viel Märchentheater für Kinder, Märchenmusicals für Kinder und abends Komödien für Erwachsene. Das habe ich auch jahrelang gemacht, mache ich auch immer noch, bis dann irgendwann wir uns zu dritt mal hier getroffen haben und gedacht haben, ja, lass uns doch mal ein Live-Horror-Hörspiel machen, mal ein bisschen was anderes. Ja.
Wie genau das zustande gekommen ist, dass wir ein Live-Horror-Hörspiel gemacht haben, wird wahrscheinlich auch noch später erzählt, aber genau, im Galli-Theater haben wir erstmal uns kennengelernt und andere Dinge gemacht. Also ich bin über das Impro-Theater hier reingekommen. Ich glaube, bei Magnus war es dasselbe, oder?
Ja, genau.
Und genau, wir spielen hier Märchentheaterstücke unter anderem. Ja.
Ja, und als wir dann mit unserer Idee ankamen bei der Theaterchefin Carola, hier Carola, lass uns doch mal nicht mal nur ein Galli-Stück machen, sondern was hältst du von einem Live-Horror-Hörbuch? Hat sie uns glücklicherweise direkt das Go gegeben, sie hat uns da vertraut und ja.
Ja, das Vertrauen ist sowieso da eigentlich ein Thema, weil wir mochten uns zwar alle vorher schon, da hat sich jetzt zum Glück noch nichts dran geändert, das Stück. Wir haben halt vorher noch nie irgendwie ein Stück zusammen ausgearbeitet und zum Beispiel war dann relativ früh dann klar, dass ich das Skript schreibe. Es war klar, dass Konrad die Musik macht, aber Konrad hatte vorher noch nie ein Skript von mir gesehen. Ich hatte vorher noch nie ein Musikstück von Konrad gehört. Das war dann also wirklich einfach ein, wir versuchen es mal und schauen, was bei rauskommt und ja, es ist, glaube ich, schon ziemlich cool geworden.
Ja, das war auch der Vorteil daran, dass wir uns alle hier im Theater so kennengelernt haben. Das heißt, so ein bisschen Grundwissen hatten wir da schon, so wie läuft etwas ab, wie langweilt man das Publikum nicht allzu sehr. Magnus sowieso mit den ganzen Storylines, was für geile Storylines er bringt und Konrad mit Musik und alles. Und dann konnte ich wenigstens noch ein bisschen mit den Jungs mithalten, indem ich auf Theaterregeln gegangen bin.
Ja. Ja, das ist euch sehr gut gelungen. Ich war ja im Juni in einer Aufführung da, wie ich in dem Artikel berichtet hatte. Also Das kam, also für mich kam das so rüber, als hättet ihr euch total gut ergänzt und alles. Also das, dass das so zusammengewürfelt war, das kam bei mir jetzt nicht so rüber.
Nee, wir machen tatsächlich eine ganz gute Mischung aus. Also Jenny hat einfach die längste Theatererfahrung. Magnus ist einfach ein unglaublich belesener und kreativer Schreiber, wie wir auch festgestellt haben bei dem Stück. Und ich mache halt einfach gerne Musik und habe auch hier im Galli-Theater gemerkt, dass mir auch ein bisschen die Schauspielerei liegt. Und ja, das macht einfach eine extrem gute Mischung aus. Und
so hat jeder so eine Nische gefunden, für die er zu 100% zuständig war. Und da kamen wir uns auch irgendwie nie in die Quere. Das war ganz cool.
Und, ja. Und alle nach der Schule, das ist dann unwesentlich, wenn man sowas zusammen macht. Also ja, es ist dann halt einfach, ich glaube, man merkt einfach, wenn dann alle einfach Spaß an so einer Geschichte haben, das wirkt dann auch ein bisschen anders, als wenn es jetzt nur Arbeit wäre.
Und wie kam es, dass ihr ein Hörspiel, also ein Live-Hörspiel gemacht habt und nicht ein Theaterstück zum Beispiel?
Ja, da kann ich, glaube ich, mal was drüber sagen. Da kommen wir nämlich auch schon zu der Frage, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe vor Jahren bei einer Aufführung meines Klavierlehrers, also ich komme ursprünglich vom Klavierspielen zur Musik, und mein damaliger Klavierlehrer hat mich mal eingeladen, zu einer seiner Vorstellungen zu kommen. Und das war kein Klavierkonzert oder ähnliches, sondern das war tatsächlich ein Live-Hörspiel. Das war lustigerweise in dem Mesorturm, wo ich jetzt arbeite. Das ist ein lustiger Zufall. Jedenfalls war er da auf der Bühne mit so einem Synthesizer und hat, während da vier Leute auf der Bühne gesessen haben, so ganz abgefahrene Klänge und Töne erzeugt, während die da, ich weiß schon gar nicht, was für ein, das war auf jeden Fall nicht irgendwie leichte Unterhaltung, es war schon eher, schon war fast was Politisches. Aber jedenfalls hat er da total abgefahrene Sounds eben kreiert, und das ist jetzt schon bestimmt länger als 10 Jahre her oder so, und das ist mir halt so im Gedächtnis geblieben, diese abgefahrene Nummer. Und bei Jenny war es schon immer mal der Wunsch, auch eigene Stücke hier ins Galli-Theater zu bringen, mal eigene, irgendwas Eigenes zu machen. Und als
endlich keine Komödien mehr.
Ja, genau. Und als sie mir davon erzählt hat, wie gerne sie mal was Eigenes machen würde, da kam mir diese Idee wieder hoch und wie gerne ich sowas selber mal machen würde, und habe ihr dann vorgeschlagen, hier, lass uns doch mal ein Live-Hörbuch mit Musik machen. So, und das war quasi die Zündung dieser Idee. Und
da haben wir uns auch innerhalb von 2 Minuten auf Horror geeinigt, auf H.P. Lovecraft. Lustigerweise, genau in der Phase haben wir zum Einschlafen immer Hörbücher von H.P. Lovecraft gehört. Das heißt, hatten wir dann auch Lust. Und dann, haben wir im Bus, während wir darüber gesprochen haben, noch schnell den Magnus angerufen, der dann glücklicherweise direkt an Bord war. Also ich bin schon während des Telefonats eigentlich noch die Liste an Leuten durchgegangen, die wir noch fragen könnten, für den Fall, dass Magnus irgendwie ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit braucht. Aber er war sofort mit am Start.
Spaß gemacht. Und es war halt auch, als die Idee geboren wurde, mitten in einem der Lockdowns 2020. Das heißt, es war auch natürlich auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, gut, man weiß jetzt ja nicht, wann man überhaupt wieder auf die Bühne kommt und unter was für Umständen. Und ein Hörspiel geht halt so oder so.
Genau, und Konrad, du hast ja angedeutet, also ein Live-Hörspiel ist jetzt nicht so, jemand steht auf der Bühne, legt eine CD ein und drückt Play, sondern ihr, beschreibt mal, was der Zuschauer so sieht, wenn er so da sitzt.
Ja, also wir haben hier im Galli-Theater 4 bequeme Couches und für den Rest, der ein bisschen später kommt, sehr angenehme Stühle. Und ja, dieser Zuhörer, Zuschauer oder die Zuschauerin sitzen dann vor der Bühne, sieht uns drei, wie wir ein bisschen dunkler gekleidet vor 3 Mikrofonen sitzen. Ich habe noch, ja, vielleicht für den Zuschauer nicht direkt erkennbares Equipment vor mir stehen, was dann später noch interessant wird. Es fängt an in komplett Dunklen. Es kommt ein bisschen Licht ins Spiel, sobald wir auf der Bühne auftreten. Und dann fängt es mit einem Musikstück an. Das Ganze ist dann das Intro. Und dann beginnt Magnus eben mit seiner Erzählung, mit seinem Intro. Und ja, durch das ganze Stück zieht sich eben dann immer wieder die Musik. Und es sind auch ein paar Lichteffekte eben eingebaut. Wir haben so ein Schlüsselelement, das unser Lichttechniker eingebaut hat. Nein, Schlüsselelement, eine Spielerei, die sich unser Lichttechniker ausgedacht hat.
Signature-Move.
Genau, das Wort habe ich gesucht. Der Signature-Move unseres Lichttechnikers Fadil. Während der Autofahrt kommt von links und rechts immer mal wieder ein Blenden von den vorbeifahrenden Autos. Also einfach nur als Beispiel, dass eben das Auge auch ein bisschen hier etwas hat, wenn wir das Licht und die Atmosphäre ist ein bisschen immer an den Text angepasst. Aber es geht natürlich hauptsächlich eben um das gesprochene Wort und um die Musik, und dementsprechend halten wir das Licht eher dunkel durch das ganze Stück, passt ja auch eben zum Horror-Thema.
Ja, und die Musik machst du ja auch nicht einfach nur mit auf Play drücken und digital abspielen, sondern du drückst da fleißig auf einen Haufen Tasten rum, die ich alle nicht verstehe. Aber ich find's gut.
Es gibt halt auch einen Haufen Soundeffekte, einfach wenn dann zum Beispiel ein Telefonat geführt wird, na, dann gibt's dann halt so einen Telefonsound. Mhm. Also es ist durch die Mikros dann auch nochmal mehr Möglichkeiten, was man da machen kann. Und letztendlich aber, weil du gefragt hast, was erwartet jetzt den Zuschauer oder so, das kannst du wahrscheinlich sogar besser sagen als wir, weil wir sitzen ja oben, ja, wir sehen das ja gar nicht. Also wir vermuten einfach, dass es schon sich ein bisschen anders anfühlt, als einfach nur eine Kassette zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich habe auch immer wieder zu Konrad geguckt, wenn er da Musik spielte und Soundeffekt und seinen Text einlas, dann dachte ich, wow, was für eine Multitasking-Fähigkeit.
Danke. Ja, es ist, also Benny hat gerade eben gesagt, es ist nicht einfach nur digital auf Play drücken. In gewisser Weise ist es das schon, weil ich benutze Synthesizer und eine Drum Machine, die ich mir vorher natürlich eingerichtet habe mit Loops, mit Sequenzen. Also ich sage Live-Musik dazu, weil ich habe es alles selber komponiert. Es wird in dem Stück auch alles live eingespielt. Natürlich sind da auch Loops eingebaut und während ich dann spreche, sind wahrscheinlich die Musikstücke schon vorbei oder laufen von selbst weiter.
Ja. Es gibt zum Beispiel dann auch eine Stelle, wo ich spreche, Konrad spielt Musik und je nachdem, ach, ja, in welcher Geschwindigkeit ich an dem Tag gerade unterwegs bin, also muss Konrad dann halt auch in Echtzeit darauf reagieren, was bis jetzt, glaube ich, immer ganz gut geklappt hat. Also es klang, glaube ich, bis jetzt immer so, als wäre es genau timingmäßig so gewollt, aber da ist ganz viel Musikkunst dahinter, dass es dann auch so angepasst wird.
Ja, ich habe gehört, ihr habt dann sogar eine Hörprobe mitgebracht für unsere Zuhörer.
Mhm. Und zwar spielt das Ganze in einer Wohnung. Der Mieter ist seltsamerweise verschwunden. Der Besitzer der Wohnung hat jetzt ein paar Studenten gebeten, das Ganze zu entrümpeln. Und da fangen wir jetzt an. Ich war auf ein paar Briefe gestoßen und hatte gerade gesehen, dass das oberste Schreiben eine Art Schlussmachbrief war. Der amerikanische Korrespondenzpartner brach den Kontakt offiziell ab. Er wies darauf hin, in dieser Sache nicht weiterhelfen zu können und warnte anscheinend zum wiederholten Male vor riskanten Experimenten. Er schrieb, Ihr Stolz ist zu groß und Ihr Wissen zu klein. Schaut mal die Briefe hier, so eine Art Korrespondenz mit einem Nachlassverwalter eines Mr. Willett aus den USA, Providence, Rhode Island. Soll ich mal vorlesen?
Du, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber ich mag eigentlich nicht so in privaten Sachen schnüffeln.
Mein Kopf lief sofort rot an, ich hasste so Situationen. Aber Jonas war aus der Schusslinie und schaute dankbar zu mir rüber. Er griff den Themenwechsel gerne auf.
Elif, warst du nicht mal mit deinen Eltern in Rhode Island?
Ja, vor ein paar Jahren, 2004 im Urlaub. Oh, das war das mit den Grillen.
Grillen oder Zikaden?
Okay, Klugscheißer, klär uns auf. Was ist der Unterschied?
Sorry, das kommt vom Studium. Also, Grillen sind klein, Zikaden sind die fetten Dinger.
Oh, okay. Die fetten Dinger mit den roten Augen. Jedenfalls, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die Sorte gibt's nur in den USA. Ich glaube auch nur in der Gegend. Die leben die ganze Zeit eingebuddelt in der Erde. Aber alle 17 Jahre graben die sich aus. Alle am selben Tag. In allen Städten gleichzeitig. Und dann paaren die sich. Oh, das war so eklig. Die ganze Stadt war voll mit den Teilen. Die Bäume, die Zäune, die hingen sogar an den Hosen. Mein Vater fand's lustig, aber der findet ja alles lustig. Und die Leute kommen damit klar, ja? Naja, die kennen das ja schon. Nur mein Vater meinte dann aus Spaß zu einem, wer weiß, was hier sonst noch alles in der Erde schläft.
Okay.
Ja, die kamen darauf gar nicht klar. Keine Ahnung. Die waren sowieso alle ein bisschen komisch dort. Also draußen auf dem Land. Die in der Stadt sind cool.
Ja, das ist hier ja genauso.
Beim weiteren Ausräumen stießen wir auf Hinweise, dass der Mieter im Laufe der Jahrzehnte in mehreren Nervenheilanstalten gearbeitet hatte. Wir fanden Arbeitszeugnisse nicht so gut und bei einigen Unterlagen kamen Zweifel auf, ob er sie überhaupt hätte mitnehmen dürfen. Helena schaute sich lieber die Fotos und Zeichnungen an den Wänden an. Es waren Landschaftsdarstellungen. Berge, Wälder, violette Blumen und Flüsse. Einige Zeichnungen wirkten älter, das Papier war leicht gelblich, darunter hingen Fotografien, die etwas neuer aussahen. Dazu kleine Texte wie violette Blumen, die heilen, Anmerkung, kein Fingerhut.
Schaut mal, hier waren wir früher in den Sommerferien. Hier, da ging es immer so steil hoch.
Ich glaube, nach der Aktion hier kann ich erstmal nirgendwo hochklettern.
Du musst mehr Sport machen, Alter, nicht immer nur lesen.
Ihr könnt ja tauschen. Ich glaube, dann geht's auch schneller mit deinem Studium.
Bei dem Bild hier steht was auf der Rückseite. Bei den anderen auch?
Warte mal. Ja, Namen mit Datum und Strichen. Vielleicht hat er eine Umfrage gemacht, was die am besten fanden. Und die Gegend hier hat gewonnen, oder wie?
Die gleichen Namen standen auf einer großen handgeschriebenen Tabelle. Als hätte der Mieter tatsächlich eine Art Umfrage gemacht und die Landschaftsbilder bewerten lassen. Anscheinend stammten die Motive aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Die Gegend in der Nähe der Wohnung hatte wohl das Rennen gemacht. Elif schaute sich das Ganze entgeistert an.
Das war aber schon Freak, oder? Ich suche mir meine Wohnung doch nicht nach der Meinung anderer Leute aus.
Wenn man auch nur so ein Zeug liest, wie das hier. Grimorium Verum. Buch des Zyan. Oder das hier. Das Götterpaar von Brag. Brag.
Ich glaube, davon habe ich schon mal was gehört. Zeig mal. Ja, das waren so große Holzfiguren im Moor. Ja, auf der Rückseite steht's. 2,80 Meter und 2,30 Meter hoch. Brag in Schleswig-Holstein. Götteridole 500 Jahre vor Christus. Naja, die mussten ja nicht studieren damals. Wenn man Zeit hat, schnitzt man sich halt mal einen Gott.
Das klang nicht uninteressant. Das hier war ja echte Forschung, kein Esoterik-Quatsch. Ich fragte Helena, ob ich das Buch haben könnte.
Einmal Morgötter, bitte sehr.
Danke.
Ich habe ja schon das coole alte Buch vom Schreibtisch.
Es gab noch einige andere Bücher, manche aus dem Bereich Psychologie. Bei den meisten ging es aber um okkulte Dinge und das wirkte auch eher wie billiger Schund aus den frühen 80ern. Jonas hatte ein altes Tonbandgerät in der Hand. Er blickte Helena fragend an, wie um Erlaubnis bittend. Jonas nahm das als ein Ja. Er legte eine der kleinen Kassetten ein und drückte auf Play. Das ist jetzt der Cliffhanger, denn was dann auf dem Tonband zu hören ist, da muss man natürlich dann schon zu uns kommen.
Genau.
Also wir können auf jeden Fall so viel verraten, das ist keine Drei-Fragezeichen-Kassette.
Genau, genau. Und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die Jenny mit zwei unterschiedlichen Frauenstimmen gesprochen hat. Einmal etwas höher, einmal etwas tiefer. Das ist jetzt kein Zeichen von akuter Schizophrenie, sondern das ist tatsächlich dem geschuldet, dass sie zwei verschiedene Frauenrollen spielt, und zwar einmal die Elif mit etwas tieferen Stimme und einmal die Helena, die nicht nur eine andere Stimme hat, sondern natürlich auch einen anderen Charakter, und das bringt sie auch sehr gut rüber.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Zu der Geschichte im Interview hattest du geschrieben, Magnus, dass die eigentlich viel, viel länger ist und es noch eine Background-Story und Hintergrundrecherchen, alles Mögliche. Was passiert denn mit diesen Dokumenten? Soll da noch was damit passieren?
Ja, und zwar ist es so, dass es ist, wie es immer ist, wenn man irgendwelche Sachen schreibt. Und am Anfang denkt man immer, ach, ne, kriege ich da irgendwie 5 Seiten zusammen? Und auf einmal war es dann so, dass das Stück viel, viel, viel zu lang war, selbst ohne die Backstory, und da noch einiges zurechtgekürzt werden musste. Und ich habe tatsächlich im Hinterkopf, das Ganze auch nochmal als Buch rauszubringen. Quasi so ein typischer Lovecraft-Länge, was ja überschaubar ist, aber wo dann auch nochmal so ein paar kleine Details und Elemente sind. Zum Beispiel, es gibt eine Autofahrt, und da hatte ich im Kopf eigentlich so dieses Bild, wir sitzen im Auto, sieht der Erzähler, dass eine Fliege eingesperrt ist und die ganze Zeit versucht rauszukommen und gegen die Scheibe fliegt, und ich denke mir dann, okay, na, die Fliege hat jetzt gerade einen schlechten Tag, aber es ist ja nicht, weil ich was gegen die Fliege hätte, sondern die Fliege ist halt einfach blöderweise am falschen Ort zur falschen Zeit. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Lovecraft-Charaktere oft erleben, dass sie jetzt ja nicht irgendwo aus Bösartigkeit wo reingelockt wurden, sondern sind halt einfach mal falsch abgebogen. Und dass die dann da sind, ist den großen Alten dann meistens relativ egal.
Ja, die Menschen sind dann die Fliegen gegenüber den großen Alten.
Genau, und die Gesamtgeschichte selbst, gut, bei Lovecraft ist klar, das geht zeitlich ein bisschen weiter zurück. Von der Backstory, wo es dann konkret wurde, da reden wir also so, ja, schon viele tausende Jahre vor Christi Geburt, wo quasi meine Backstory anfängt und wo sich dann die ganze Entwicklung fortsetzt und mit all möglichen Charakteren und Wandlungen und so, und wo wir dann schließlich dann irgendwann im Jahr 2008 landen, wo dann der Schwerpunkt der Story ist. Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn man nicht allzu viel verrät. Das ist ja so ein bisschen eine Schwäche auch von Lovecraft gewesen, dass er dass er dann, dass man irgendwann merkt, okay, er hat jetzt diese ganze Backstory und will es jetzt unbedingt noch raushauen. Aber er hat ja selbst mal gesagt, eine der Geschichten, wo er sehr stolz drauf war, ist die Musik des Erich Zann. Und da war er eben stolz nicht auf das, was er erzählt, sondern auf das, was er nicht erzählt. Weil es natürlich dann auch viel mehr der Fantasie des Lesers oder in unserem Fall Hörers überlassen bleibt, sich dann den Rest auszumalen.
Ja, das stimmt. Und bezüglich den Hintergrundrecherchen, also wie war das gemeint? Existiert irgendetwas, ein Ort wirklich und du hast dazu recherchiert?
Also ich sag,
wenn Sie wissen, liebe Zuhörer, also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und es ist wirklich unglaublich, wie oft Magnus in die Gruppe jetzt geschrieben hat, oh, ich habe da noch was gefunden und ich bin jetzt gerade wandern und also ich will hier wirklich nichts spoilern, aber Magnus hat sogar in Wetter-Apps geguckt von 2008, welche Temperaturen an dem Tag geherrscht haben, damit er genau diese Temperatur quasi den Wetterbedingungen da in seinem Text anpassen konnte.
Und um wie viel Uhr die Sonne aufgegangen ist und so weiter.
Welche Kinofilme gelaufen sind, welches Restaurant da gerade unter dem Kino war. Also es ist wirklich unfassbar, wie viel der Magnus da an Liebe zum Detail reingesteckt hat. Was man jetzt aber so, wenn man es einfach nur hört, gar nicht mitbekommt. Aber man merkt tatsächlich irgendwie, es kommt nichts rüber, was irgendwie so, wo man sich direkt von Anfang an denkt, klischeehaft oder na, das kann doch gar nicht stimmen.
Also ich sage nicht, dass all das wirklich passiert ist, aber ich sage, dass es ziemlich schwer sein wird, zu widerlegen, dass es passiert ist, weil tatsächlich alle Schauplätze im Prinzip, wer sich wirklich die Arbeit machen möchte, könnte tatsächlich relativ genau herausfinden, wo die einzelnen Schauplätze sind anhand der bestehenden Beschreibungen. Würde dann feststellen, dass solche Geschichten wie Fahrtzeiten und ja, Konrad hat es schon gesagt, das Wetter und solche Geschichten, dass da schon alles ganz stimmig ist. Und das finde ich aber auch wichtig, und denn das ist ja auch was Lovecraft eigentlich immer versucht hat und glaube damals auch sehr erfolgreich, so ein Gefühl von, es könnte wirklich wahr sein, rüberzubringen. Jetzt gab es aber zur Zeit von Lovecraft ja noch kein Internet. Das ändert natürlich einiges. Wenn Lovecraft dann irgendwie beschreibt, dass am Südpol irgendeine Alien-Station ist, ja, oder an irgendwelchen anderen Orten, da würde heute jetzt einfach jemand auf Google Maps gehen, würde an die Koordinaten gehen und sagt dann, okay, da ist jetzt was oder ist nichts. Das heißt, viele Dinge, die jetzt damals funktioniert haben, weil der Leser es gar nicht so überprüfen konnte, muss man heute auch anders schreiben. Und darauf habe ich dann schon geachtet, dass alles, was erzählt wird, eben jetzt nicht durch einen einfachen Internet-Check gleich wieder aus den Angeln gehoben wird.
Wow, das ist cool. Ja, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in das Stück gehen wollen, wo finden sie denn jetzt noch Informationen zu Karten kaufen oder?
Auf der Webseite vom Galli-Theater Frankfurt, also galli-frankfurt.de. Da gibt es dann den... Da findet man dann auch die Seite von Abseits alter Wege. Ansonsten, sobald man bei Google eingibt, Galli Abseits alter Wege oder nur Abseits alter Wege, der erste Treffer ist es eigentlich schon. Da gibt es dann alle Informationen zu uns mit hübschen Bildern noch von uns und weiteren Terminen, wo man Karten kaufen kann online. Also man kann die Karten online kaufen oder man kann sie telefonisch vorreservieren und sie dann hier bar bezahlen, kurz bevor es anfängt. Ja, also einfach Galli-Frankfurt oder direkt Abseits alter Wege einfach googeln. Ja, die versuchen wir auch immer recht aktuell zu halten, die Seite. Die beiden Jungs kriegen das sehr gut hin.
Ja, wir können ja auch, ich habe tatsächlich auch Aufführungstermine vom 6. und 7. August in unseren Kalender auf der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft Webseite eingetragen. Da könnten wir auch weitere eintragen.
Oh, das fände ich super. Vielen, vielen Dank. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen.
Ja, ich habe ja im Interview habe ich geschrieben, wie praktisch das Jenny den Spielplan für das Galli-Theater macht. Also ich glaube, es werden weitere Termine auf uns zukommen. Habe ich recht, Jenny?
Ja, das ist natürlich der Vorteil daran, wenn man eine künstlerische Leitung ist im Theater. Dann darf man ein bisschen mehr entscheiden. Und das ist ja auch ein Stück, von dem ich überzeugt bin. Und natürlich wollen wir das erstmal weiterspielen. Noch ist es uns nicht langweilig geworden. Und wenn dann Platz frei ist, kommt erstmal weiter. Ich habe es auch schon für die nächsten Male geplant und ich glaube, wir wollen auch einen Termin zeitnah für Halloween finden, was natürlich auch passend wäre.
Genau, das, ich denke mal, so kurz vor Halloween bietet sich das auf jeden Fall noch an. Das heißt, der Monat wäre dann auch schon mal besetzt und ja, muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja, momentan ist es halt so, dass klar, wir haben alle zum ersten Mal so ein Projekt gemacht, Wir haben jetzt irgendwie nicht ein Riesenteam, noch kein Riesen-PR-Team hinter uns. Also noch sind wir so in der Phase, wo wir darauf hoffen, dass die Leute erstmal mitbekommen, dass es uns gibt, dass vor allem die Horrorfans hier in der Umgebung mitbekommen, dass es uns gibt und dass sich dann dadurch immer weiter und weiter das Theater füllt. Und ja.
Genau. Wobei zum Stichpunkt Horror, ja, vielleicht muss man es bei Lovecraft ja gar nicht besonders sagen. Ne? Also die Hörer werden das schon zuordnen können. Aber wir haben so die Erfahrung gemacht, dass viele, die jetzt Lovecraft nicht kennen, Horror dann vielleicht auch eher an so Gore- und Splatter-Geschichten denken. Aber ich denke, da haben wir wahrscheinlich jetzt hier so die Insider-Hörer, die ja sowieso schon wissen, dass das jetzt nicht das ist eigentlich, was Lovecraft ausmacht. Wobei
es kommt keine Kettensäge vor.
Ja, wobei man muss ja auch sagen, das ist ja auch wieder der Unterschied zwischen Lovecraft und zwischen der Fanfiction oder überhaupt dem ganzen Kulturgefolge, was dann daraus entstanden ist. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr viele auch trashige Filme und ich meine zum Beispiel Reanimator ist eigentlich ein cooler Film, ja, aber der ist natürlich jetzt schon sehr splatterlastig, aber das ist jetzt einfach eine Richtung, in die wir da nicht gehen wollten, sondern ich wollte so ein bisschen eigentlich das Gefühl rüberbringen, was ich damals hatte, als ich so als Jugendlicher meine ersten Lovecraft-Geschichten gelesen habe und da war tatsächlich dieses Gefühl von irgendwas lauert im Dunkeln, aber man weiß nicht genau was. Mhm. Das war eigentlich das, was sich unterschieden hat von den ganzen anderen Geschichten.
Ja, gerade dieses Gefühl von, was war das? Das kommt, glaube ich, bei dem Stück wirklich gut rüber. Und das ist ja auch was, was ich in den Hörspielen, die ich von Lovecraft gehört habe, immer wieder gehabt habe. Ja. Was war das?
Ich bin zum Beispiel auch ein großer David Lynch-Fan und ich mag das bei David Lynch, dass man zwar bei einigen Stücken oder Filmen dann vielleicht nicht unbedingt genau weiß, was jetzt da gerade alles passiert, aber man spürt, dass David Lynch es sehr wohl weiß. Also, dass in einem kleinen Kosmos von David Lynch oder großen Kosmos alles irgendwo verbunden ist und einen Sinn ergibt. Und er erzählt vielleicht nicht alles und lässt dann vielleicht manchmal einfach so am Strand liegen und man wird das Wasser nie erreichen. Das Bild hatte ich mal in einem YouTube-Video gefunden, was sich mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Twin Peaks beschäftigt. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel, dass man quasi ganz nah ans Wasser geführt wird von ihm immer, aber nie trinken darf. Aber genau das finde ich eigentlich bei David Lynch auch so sein Signature-Move.
Genau deswegen war es für mich auch von Anfang an recht klar, dass ich unbedingt was im Stil von Lovecraft machen möchte, weil ich bin schon mein ganzes Leben lang ziemlicher Horror-Fan, habe aber recht schnell bemerkt, dass immer, wenn so ein Horror erklärt wurde, ich es automatisch einfach nicht mehr gruselig fand. Ich fand es dann immer richtig scheiße. Also ich habe mich immer richtig genervt, wenn irgendwas erklärt wurde. Das beste Beispiel ist, ich bin es immer noch, großer Stephen King-Fan und habe dann in meiner Jugend viel Stephen King gelesen und ich fand es immer richtig, richtig cool. Ja, und dann, recht am Ende vom Buch, wurde so es genau erklärt. Und dann hätte ich auch einfach aufhören können zu lesen. Das war genau deswegen, was mir so wichtig ist, auch genau dieser Lovecraft-Stil, dieses, man weiß, da ist etwas, aber das, man weiß nicht genau was, da bleibt so viel der Fantasie überlassen und vor allem gefällt es mir einfach viel, viel mehr, wenn die Geschichte mehr darauf eingeht, was dieses Grauen mit den Menschen tut, statt das Grauen hinzustellen und zu erzählen. Das gefällt mir einfach mehr, persönlich einfach, ja.
Das ist ja auch oft ein Problem bei Filmen, finde ich. Wenn man das an der Stelle, wenn man das Monster sieht, dann ist es oft nicht mehr so gruselig, weil dann sieht man halt einfach, okay, das ist CGI und dann gibt es dann vielleicht mal ein bisschen mehr Budget oder ein bisschen weniger. Aber es geht halt viel verloren. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, dass da noch viel in der Fantasie passieren kann.
Ich glaube, auch deswegen hat uns das Projekt auch so Spaß gemacht, weil wir haben da alle etwas gefunden, was womit wir alle okay waren, etwas, was wir alle unterstützt haben, etwas, womit wir uns alle gerne präsentieren und etwas, was wir alle gut finden. Und da arbeitet man einfach nochmal, finde ich jetzt, also für meinen Teil, ich arbeite nochmal viel intensiver dran, wenn ich das gut finde, das, was ich mache.
Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, wir haben am Anfang tatsächlich erstmal die Idee gehabt, wir stellen hier einen Tisch auf mit 3 Stühlen und dann erzählen wir halt so, was wir zu sagen haben. Und dann kam die Idee, okay, ja, brauchen wir eigentlich Mikros? Ja, vielleicht. Vielleicht hat er vielleicht ein paar Vorteile, dass man besser hörbar ist. Und dann war aber dann klar, ja, aber klar, wenn ich Mikros habe, dann kann ich natürlich auch Soundeffekte dann drauflegen. Und dann wurde das Ganze halt immer komplexer. Und
dann ist es irgendwann eskaliert.
Ja. Dann ist es, ja.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin gesagt hatten, aber ihr hattet ja auch geschrieben, ihr plant das auch nochmal aufzunehmen, geordnet in einem Hörbuch.
Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, also oder wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir das Ganze auch nochmal als Hörbuchversion, also eben nicht als Live-Hörspiel, sondern als Hörbuchversion machen. Das Ganze werden wir dann eben in Ruhe an einem stillen Örtchen mal aufnehmen, wo wir dann auch eben, wo ich dann auch ein bisschen mehr in die Soundeffekt-Richtung gehen kann, also auch sowas wie Schritte oder irgendwie geöffnete Türen oder Zettel oder was auch immer, dann noch ein bisschen hervorheben kann. Weil klar, in so einer in dem Live-Hörspiel gibt es auch Soundeffekte hier und da, aber natürlich nicht in so einem großen Umfang, wie man das von einem Hörspiel gewohnt ist.
Bei den drei Fragezeichen, die ja nun sicherlich das bekannteste Live-Hörspiel sind, ist es ja umgekehrt. Die haben ja eigentlich erstmal sozusagen die Originalversion, die dann durch die Post-Production gegangen ist und wo dann alle Feinheiten gemacht wurden, und dann wird das Ganze dann quasi zur Bühnenversion. Und wir haben jetzt den umgekehrten Weg gemacht. Und ich bin persönlich auch schon sehr interessiert, was das dann letztendlich wieder für die Bühnenversion bedeuten wird. Wenn wir es einmal mal richtig mit Post-Production aufgenommen haben, dann gibt es vielleicht dann wieder ein paar Elemente, die dann dazukommen. Aber so lange muss man natürlich nicht warten. Man kann sich es natürlich auch vorher auf jeden Fall anschauen.
Ja, aber das würde halt auch den Leuten die Möglichkeit geben, die jetzt nicht den weiten Weg nach Frankfurt ins Galli-Theater schaffen, sich das auch anzuhören. Also es steht noch kein Termin fest oder so, aber es wird auf jeden Fall Abseits alter Wege auch irgendwann als Hörspiel geben.
Abgesehen davon, dass wir in der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft die Termine in den Kalender eintragen können und so, wie können wir euch denn noch unterstützen?
Also ich glaube an der Stelle erstmal ein dickes Dankeschön. Also wirklich, es war eine große Freude, erstens Zuschauer von der Lovecraft-Gesellschaft hier zu haben und dass dann auch unsere Arbeit so, ja, wirklich mit Freude aufgenommen wurde. Und wir hatten erst am Anfang so ein bisschen so, oh, werden die uns auseinandernehmen, so werden die jetzt uns der, wie sagt man, nicht Heuchlerei, sondern der Blasphemie quasi schuldig erklären. Aber nein, dass jetzt so eine, ja, schon fast Zusammenarbeit stattfindet oder so eine Einladung eben, das hat uns wirklich extrem gefreut und da sind wir sehr dankbar. Wie Jenny auch vorhin gesagt hat, wir wollen, dass die Horrorfans auf uns aufmerksam werden, weil wir denken, wir haben wirklich eine coole Geschichte hier auf die Beine gebracht, die einen Abend lang wirklich gut unterhalten kann. Und genau, weitere Unterstützung ist ja quasi mit dem Podcast und mit dem Artikel, den wir dann auch für unsere Website eben nutzen können als Verlinkung, schon extrem hilfreich.
Ja, und ansonsten, wenn ihr mal eine große Veranstaltung habt und euch ein Programmpunkt fehlt, ne, kommen wir gerne vorbei.
Ja, Ende August haben wir unsere Anrufung. Das ist unsere Vereinskonvention. Aber das ist wahrscheinlich jetzt zu kurzfristig.
Wahrscheinlich ein bisschen knapp. Wir lassen es nochmal durch den Kopf gehen. Aber generell so Gastspiele fänden wir natürlich auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend. Also, dass man auch an anderen Orten dann mal ist, würden wir auf jeden Fall grundsätzlich gerne annehmen.
Ja, wir können überall da spielen, wo es eine Anlage gibt, an die ich mich mit meinen Geräten anschließen kann, ja, und es die Möglichkeit gibt, zuzuhören.
Also, was man natürlich dann vielleicht vor Ort nicht so hat, das ist vielleicht auch so ein Special Feature, ist der Bass. Wir hatten ja eine Zusammenarbeit, ich weiß nicht, man kann ja Schleichwerbung machen, ne? Firma Nubert hat uns geholfen in der Hinsicht. Also wir hatten angefragt, bekommen wir halt einen Subwoofer, weil wenn es gruselig sein soll, dann muss es auch tief sein. Und dann kam halt als Feedback, ja, ihr bekommt unser Flaggschiff und zwar 4 Stück davon. Das ist eigentlich total überdimensioniert, aber...
Nicht nur eigentlich, das ist überdimensioniert.
Also. Ja, aber das Ziel halt, wir wollten halt, dass man es halt nicht nur hört, sondern auch spürt. Und ich glaube, dass, du warst im Publikum, also ich glaube, man merkt es schon.
Ja, ich dachte, ihr hättet einen großen Alten irgendwie im Keller eingesperrt oder so.
Genau, aber die sind natürlich schon ein bisschen größer, die Boxen. Das heißt, die wären dann bei einem Gastspiel nicht dabei. Da müssen wir dann mit unserem schauspielerischen Talent versuchen, alles auszugleichen.
Genau, ohne zu viel zu verraten.
Ja, dann gibt es noch etwas, das ihr loswerden möchtet?
Mir ist nur noch kurz was durch den Kopf gegangen, als wir gerade das Thema hatten und kurz vor der Aufführung waren mit, oh, heute sind Leute von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft da. Da war natürlich der Druck ein bisschen größer und da war ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr erleichtert, dass in dem Stück jetzt keine komplizierten Namen drin vorkommen. Ich muss nämlich ehrlich gesagt sagen, ich habe Cthulhu jahrelang Stullu ausgesprochen, weil ich nicht besser wusste. Da war ich auf jeden Fall erstmal schon mal erleichtert, aber das ist nur so eine kleine Story am Rande.
Aber es stimmt schon, also alle drei von uns sind begeisterte Leser der Geschichten, aber wir sind natürlich schon davon ausgegangen, dass jetzt es da draußen schon durchaus Experten gibt, die da viel mehr Detailwissen haben. Wir haben natürlich schon versucht, durch Recherchen und umfangreiche Sichtung des bestehenden Werkes das originalgetreu zu halten, und hat uns natürlich dann auch gefreut, dass es ja anscheinend geklappt hat. Ich habe auch tatsächlich jegliche Art von Fanfiction vermieden. Also ich wollte mich nicht beeinflussen lassen beim Schreiben von irgendwelchen anderen Geschichten. Also zum Beispiel Lovecraft Country habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Obwohl das bestimmt ganz cool ist, aber ich wollte schlichtweg nicht irgendwie konsumieren an Eindrücken, was letztendlich Richtung Fanfiction geht, sondern ich habe mich halt in der Zeit vom Schreiben wirklich dann nur mit den Geschichten, den Büchern von Lovecraft umgeben.
Ja, genau. Das war auch der Grund, warum der Magnus für Konrad und für mich so die erste Wahl war, also der Name, der uns sofort in den Kopf gekommen ist, weil wir wussten, der Magnus, selbst wenn die Lovecraft-Geschichte jetzt nicht so Lovecraft-mäßig geworden wäre wenigstens die Wortwahl schön gewesen. Also, das haben wir ja schon immer mal wieder gemerkt. Also meistens sind so satirischen, humorvollen Nachrichten per WhatsApp, aber da hat man schon immer gemerkt, boah, da bei Magnus, da geht was. Ja.
Ich hatte mir jetzt ja auch vor dem Gespräch noch ein paar Gedanken gemacht, ne? Also überlegt, was kommen vielleicht für Fragen und so, und dann Ein Gedanke, den ich da hatte, war, ich weiß nicht, es wird bestimmt auch ein paar Gamer geben jetzt unter den Zuhörern. Und da kennen bestimmt auch einige Ron Gilbert. Der hat früher Adventures gemacht, so Maniac Mansion, Monkey Island, das waren so seine bekanntesten. Und der hat dann Jahre später eine Kickstarter-Kampagne gemacht für ein Spiel Thimbleweed Park. Und er hat dann gesagt, es soll halt ein Spiel sein, quasi nach dem alten Muster. Aber er weiß selbst, dass das alte Muster, also ein altes Spiel von damals, heute überhaupt nicht mehr funktionieren würde, weil die Leute natürlich verklärte Erinnerungen haben. Und deswegen sollte Thimbleweed Park dann ein Spiel sein, das nicht so ist wie die Spiele früher, sondern so, wie wir die Spiele von früher in unserer verklärten Erinnerung haben. Und das war im Prinzip das, was ich im Hinterkopf hatte, als ich dann diese Lovecraft-Geschichte geschrieben habe. Weil es gibt aus heutiger Sicht vielleicht ja durchaus ein oder zwei handwerkliche Aspekte, oder auch vielleicht ein bisschen kritischere Themen in Lovecrafts Weltbild, die jetzt heute nicht so super funktionieren. Und deswegen wollte ich jetzt nicht eins zu eins Lovecraft kopieren, aber ich wollte halt das nachbilden, wie ich Lovecraft quasi in dieser Erinnerung hatte. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen.
Ja, denke ich auch. Also ich kam ohne Erwartungen in dieses Stück und hatte auch schon schlechte Erfahrungen mit neueren Autoren von so etwas, die das absolut übertrieben haben in irgendwelche Richtungen, und war sehr, sehr positiv überrascht von dem, was ich da geboten wurde.
Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Na, ansonsten, wie es dann auch noch weitergeht, also jetzt selbst wenn wir das dann auch irgendwann mal als Online-Version anbieten und wenn wir, keine Ahnung, irgendwann mal aufhören, das live anzubieten. Also ich habe schon weiterhin Lust, jetzt entweder neue Live-Hörspiele im Stil von Lovecraft zu machen, am liebsten mit dem Magnus auch zusammen, wenn der schön fleißig weiterschreibt. Oder vielleicht sogar Theaterstücke von Lovecraft-Kurzgeschichten und die vielleicht irgendwie möglichst umschreiben. Also ich habe da schon ein bisschen Blut geleckt und denke so, das ist so mein nächster Abschnitt so in meiner Theaterkarriere, mal da so ein bisschen in diesen Gruselstil zu gehen, weil, was ich ganz schade finde, ich habe ja schon erzählt, dass ich schon seit vielen Jahren Horrorfan bin, ich habe mich da, was so Veranstaltungen angeht, immer so ein bisschen, wie sagt man das jetzt, das Wort geht mir gerade?
Nicht gut aufgehoben.
Ja, nicht
unterrepräsentiert.
Gut also wenn man so in Frankfurt Horrorveranstaltungen eingibt, ist so das Nächste, was irgendwie kommt, die Burg Frankenstein, muss man aber auch erstmal hinkommen. Also hoffe ich, dass da vielleicht dann irgendwie mal was passiert, dass wir endlich mal in Frankfurt irgendwas aufbauen können, wo Horrorfans, Gruselfans, Lovecraftfans, Adrenalin-Junkies einfach gerne mal vorbeikommen und dass ich einfach auch mal weiter Geschichten machen kann. Am liebsten mit Konrad und Magnus weiterhin zusammen, auf die ich persönlich auch einfach Lust habe, die mir Freude bereiten.
Ja, Freude bereiten. Du hast mir auch, es hat mir auch Freude bereitet, den Soundtrack für dieses Stück zu schreiben. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir dann irgendwann in Runde 2 gehen mit was auch immer für einem Stück oder was für einer Idee. Aber es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, den Soundtrack zu schreiben. Gerade diese, ich glaube im Interview oder im Artikel hast du etwas geschrieben, wie es erinnert so ein bisschen an Stranger Things. Und ich habe vielleicht auch mit der Frage gerechnet, von was wurdest du inspiriert bei deiner Musik? Tatsächlich habe ich Stranger Things gar nicht geguckt. Klar, ich kenne den Title-Theme, ne, kennt man. Aber bei dem Erstellen des Soundtracks habe ich mich tatsächlich einfach so ein bisschen in meine eigene Gruselfantasie gegeben und Elemente reingenommen, die ich halt mag. Also so. Was ich halt total gerne mag, sind so alte, verstimmte Klaviere. Deswegen ist im Outro und im Intro eben das Klavier so ein verstimmtes mit eingebaut. Und ich mag natürlich auch, ne, ich habe einen Synthesizer da mit auf der Bühne, der wird natürlich dann auch gehört. Und auch ein paar so ja, synthetische, schon fast tanzbare Elemente einfach, die so ein bisschen aus diesem Dark Ambient Techno vielleicht kommen, um halt ein bisschen Tiefe damit reinzubringen. Es hat mir sau Spaß gemacht und ich würde mir auch wünschen, dann beim nächsten Mal, oder anders gesagt, ich würde mich jetzt schon es kommen jetzt schon wieder neue Ideen, was für Stücke ich da wieder schreiben könnte. Das hat mir
auch dieser Stranger Things Vergleich, da ungefährliches Halbwissen, kommt auch schnell daher, weil Synthesizer wird ja auch benutzt bei Stranger Things, dieses Musikinstrument.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Also daher klingt es dann auch schnell mal ähnlich, ja.
Ja, nee, ich meine, der Vergleich ist total richtig. Also ja. Das habe ich, wurde schon richtig gehört.
Und ich meine, das gerade bei Stranger Things liegt es bestimmt auch mit daran, weil es ja schon sehr 80er-lastig ist und natürlich so die ganzen Horror-Klassiker, Halloween und so, ja auch sehr stark eben mit dem Synthesizer-Soundtrack in Verbindung gebracht werden. Also so die klassischen Synth-Wellenformen sind schon sehr eng verbunden so mit dem 80er-Jahre-Horror. Und aber ja, es passt zu uns wirklich sehr gut. Und ich hoffe, dass die Stücke auch mal irgendwann auf Spotify landen.
Ja, genau. Darüber habe ich auch nachgedacht, daraus mal eine CD zu machen oder eine Extended Version von den Soundtracks.
Das gibt es dann im Super-Fan-Paket für nur 82 Euro mehr.
In der ledergebundenen
Premium. Handsigniert. Cool, das klingt so, als brauche ich eine Dauerkarte bei euch. Irgendwie so für ein Jahr gültig und dann kann ich mal vorbeikommen.
Aber wenn es danach immer so nette Artikel gibt, dann gerne, da werden wir uns da einig.
Ja, ich komme dann auch extra früh, um mich auf dieses gemütliche schwarze Sofa wiederzusetzen.
Ja, das ist vielleicht der Vorteil, solange wir noch nicht so bekannt sind, gibt es mehr Sofaplätze.
Ja, das wäre jetzt bei einer Arena ein bisschen schwieriger. Und da müsste man erst wieder warten, bis dann vielleicht irgendwie das Thema dann mit den Filmrechten kommt. Ne? Weil im Kino ist dann auch wieder gemütlich, aber da sind wir vielleicht noch 2-3 Jahre von entfernt. Gelächter im Hintergrund.
Aber ja, Glas ist halb voll. Ne?
Ein wissendes Gelächter im Hintergrund.
Wo ist die Soundeffekt-Taste, Konrad?
Ja, genau, die habe ich gerade bei mir nicht vor mir.
Ja, dann habt ihr noch etwas? Ja, sonst würde ich sagen, alle, die die Artikel noch nicht gelesen haben im Lovecrafter Online, sollten das nachholen und danach Karten kaufen, bevor sie alle wieder weg sind. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Wir freuen uns schon sehr auf vielleicht das nächste Mal, vielleicht auch mal wieder in Live und auch schon auf viele neue Zuschauer.
Genau, wir sehen uns und auch hören uns im August.
Und wer vorbeikommt, wird vielleicht das eine oder andere überraschende Element entdecken.
Die Musik, die im Intro sowie im Outro zu hören ist, ist von Huan Wu und wird mit freundlicher Genehmigung verwendet. Vielen Dank dafür.